Frauenorte erzählen Geschichten. Über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Heute bin ich wieder im Süden von Sachsen-Anhalt unterwegs, in der wunderschönen Saale- und Struth-Region. Mein Weg hat mich in eine Kurstadt geführt, die mit ihren Sohleanlagen für das leibliche Wohlbefinden und für Heilung sorgt. Diesem Umstand ist es auch zu verdanken, dass eine der bedeutendsten Bürgerinnen überhaupt 1912 hierher anreiste. Wie es dazu kam und welche Folgen das hatte, darüber unterhalte ich mich heute mit der Museumsmitarbeiterin und Kuratorin Christine Gerdt von den Museen in Naumburg. Direkt am neu gestalteten Saaleufer, am Kunstgestänge, befindet sich das sogenannte Romanische Haus, eine Station der Straße der Romanik, die mit einer Süd- und einer Nordroute durch Sachsen-Anhalt führt. Mich interessiert jedoch die Zeit ein paar Jahrhunderte später, genauer das 20. Jahrhundert. Ich durchquere dafür den idyllisch begrünten Innenhof, um zur Kunsthalle zu gelangen. Gleich rechts an der Tür leuchtet mir die Frauenorte-Tafel mit dem markanten rot-grünen Logo entgegen. Guten Tag, liebe Frau Gerdt.
Guten Tag, liebe Frau Driller.
Darf ich gleich mal mit einer Frage, sozusagen mit der Tür ins Haus fallen? Erinnern Sie sich eigentlich daran, wann Ihnen das erste Mal der Name Käthe Kruse begegnet ist in Ihrem Leben?
Also vor meiner beruflichen Zeit ist mir der Name überhaupt nicht begegnet. Ich hatte wirklich die ersten Berührungspunkte erst, als ich 2008 hier in das Museum gekommen bin und hier meine Arbeit begonnen habe und habe mich dann aber relativ schnell in dieses umfangreiche Thema eingearbeitet, weil es doch ein Kernstück hier dieser Museumsanlage ist.
Genau, ein gutes Stichwort, Kernstück oder auch Ausstellung, der wir uns jetzt ein bisschen in einem Rundgang, einem Hörrundgang widmen wollen. Der berufliche Beginn hatte ja zuerst gar nichts mit der späteren Profession zu tun, für die Katharina Simon dann später so berühmt wurde, richtig?
Das ist richtig. Also den Rundgang jetzt an ihrer Karriere festzumachen, ist ein bisschen schwierig, weil wir uns hier ja gleich im Medias Res befinden, und zwar in ihrer Zeit als Unternehmerin. Die Zeit davor, die nicht in Bad Kösen stattgefunden hat, sondern in Breslau und in Berlin, ist im Prinzip die Zeit ihrer Schauspielerei. Die war jetzt auch nicht so wahnsinnig lang gewesen, aber ein paar Jahre ist sie diesem Metier treu geblieben und hat halt relativ jung, gleich nach Abschluss der 10. Klasse, Schauspielunterricht genommen und ist dann mit 17 Jahren das erste Mal auf die Bühne getreten vor Publikum und hat als Schauspielerin mehrere Rollen in verschiedenen Austragungsorten, unter anderem Berlin, St. Petersburg, abgehalten.
Da kommen wir dann auch gleich zur ersten Vitrine.
Genau, vielleicht ganz, ganz kurz was zu der Ausstellung hier. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, das jetzt zu visualisieren, aber ich versuche es erstmal. Ich muss aber ein bisschen zurückgreifen in die Vergangenheit, weil die Ausstellung, so wie wir sie jetzt hier sehen, ist noch nicht lange so der Öffentlichkeit zugänglich. Die Ausstellung wurde 1993 hier in diesem Gebäude eingerichtet. Das war damals großteils ein guter Umstand, dass eine Privatsammlung hier nach Bad Kösen verkauft worden ist und somit den Grundstock dieser Ausstellung bildet, der dann aber angereichert worden ist mit Schenkungen, mit Ankäufen aus dem Umland. Die Ausstellung, die 1993 hier errichtet worden ist, war im Obergeschoss zu sehen und hat dann auch 17 Jahre ungefähr Bestand gehabt. Und dass wir überhaupt erstmal in eine Überarbeitung gegangen sind, lag daran, dass wir gesehen haben, dass in den letzten Jahren der Zugang zum Obergeschoss einfach erschwerlich war für die Besuchergruppe, die uns hauptsächlich besucht. Und wir überlegt haben, also wir müssen jetzt die Ausstellung in eine gewisse Barriere, ich nenne es mal Barrierearmut, bringen, sodass wir wenigstens für gehbehinderte Menschen die Möglichkeiten haben, die Ausstellung sich anzusehen. Natürlich haben wir dann diesen Umstand gleich auch genutzt, in eine Modernisierung und in eine konzeptionelle sowie auch gestalterische Umgestaltung zu gehen. Und haben das dann auch gemacht und haben die Ausstellung komplett neu angelegt und diese ist jetzt hier im Erdgeschoss zu finden. Was wir jetzt hier sehen, hauptsächlich, oder sagen wir mal, was der erste Blickfang ist für die Besucher, sind natürlich die Puppen. Was wichtig ist, weil das ihr Lebenswerk repräsentiert. Also das, was an Objekten da ist, hat viel mit ihrem Unternehmertum zu tun und mit ihrem Lebenswerk. Und die illustrativen Elemente, die wir ja hauptsächlich an den Wänden, das sind die Ausstellungstafeln und mitunter halt auch Porträts, sind so die, der Bereich, der ihre Biografie abdeckt. Das haben wir so ein bisschen unterteilt.
Mit einem Zeitstrahl auch, ne?
Genau, mit einem Zeitstrahl. Also es ist immer kontinuierlich synchron gehalten, bricht dann mal ein bisschen auf. Wir gehen dann auch mal in thematische Bereiche rein, in den Bereich zum Beispiel ihrer Familie, um das alles mal so ein bisschen klar zu machen, weil das auch ein sehr umfangreiches Thema ist. Und wir gehen dann auch in den Bereich der Produktion und wie ist es überhaupt im Betrieb abgelaufen. Aber das, was zuerst augenscheinlich ist, der Blickfang, sind die Puppen. Und da bewegen wir uns auch gleich, wenn wir reinkommen, auf eine recht große Vitrine zu. Und diese Vitrine versucht erst einmal, die verschiedenen Spielpuppen, die sie hier in Bad Kösen hergestellt hat, näher zu erklären. Ich unterscheide bewusst in Spielpuppen und ich sage mal Sonderpuppen, ich sage da noch was dazu. Wir befinden uns also jetzt an der ersten Vitrine, die ihre Spielpuppen präsentiert. Und da haben wir auch bewusst mal, das gab es vorher nicht, die Puppen ausgezogen, um einfach mal zu zeigen, wie unterschiedlich sind die Puppen, wie entwickeln sich die Puppen, wie verändert sich der Körperschnitt, was hat sie sich im Laufe der Zeit bei der Puppengestaltung überhaupt gedacht. Und deswegen sieht man die Puppen auch nebeneinander im Direktvergleich, Puppen aus der ersten Zeit, die so ab 1910 entstanden sind, der Puppentyp 1, der so der wichtigste ist, mit dem sie lange, lange Zeit den größten Erfolg hatte. Und dann ein weiterer wichtiger Puppentyp, der jetzt vielen auch in Erinnerung geblieben ist, ab 1929, der Puppentyp 8 bzw. 9, das ist das deutsche Kind. Und die sind jetzt mal im Direktvergleich, da kann man schön sehen, wie sich die Puppe verändert hat, wie die Puppe auch älter geworden ist, mit dem Kind mitgewachsen ist und wie sich ihr Äußeres verändert.
Stichwort Äußeres, mir fällt da besonders auf der besondere Gesichtsausdruck, der etwas zurückhaltend ist, freundlich zurückhaltend. Da können Sie sicher auch was sagen, dass das nicht zufällig ist, oder?
Na, der Gesichtsausdruck bietet erstmal viel Interpretationsspielraum. Also für manchen ist er freundlich zurückhaltend, für andere ist er traurig, für die nächsten schmollend. Also das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, aber das ist eine bewusste Entscheidung von Käthe Kruse. Sie hat sich bei dem Gesichtsausdruck zurückgenommen und wollte einen relativ neutralen Gesichtsausdruck präsentieren, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Gefühle in die Puppe hinein zu projizieren. Es ist aber auch so, dass es eine Puppe gibt, die da ein bisschen aus der Art schlägt und lächelnd ist. Das ist das Schlenkerchen, die Puppe Nummer 2. Das ist aber auch die einzige Puppe, die einen lachenden Gesichtsausdruck hat.
Mhm. Jetzt weiß ich nicht, wir sind ja jetzt von der Timeline her stehen am Anfang. Die Bad Kösener Zeit ist ja jetzt nicht die originäre Puppenzeit von Käthe Kruse, richtig?
Beginnt die erst 1910 und 1912 ist sie ja schon wieder in Bad Kösen ansässig. Aber überhaupt die Beschäftigung mit der Puppe an sich, die beginnt schon noch ein paar Jahre früher, das ist dann 1905, aber das ist eine reine private Beschäftigung, weil das ihre Kinder einklagen, das ist auch das, was sie mehrfach in ihrer Biografie und in diversen Interviews wiedergibt, wie sie überhaupt zu der Puppe gekommen ist und dass der Impuls immer von ihren Kindern ausging, die sich eine Puppe gewünscht haben als reine Spielpuppe und sie natürlich erstmal ihren Mann oder sich selbst damit beschäftigt hat und dann ihren Mann drum gebeten hat, er soll doch bitte mal in den Spielwarenhäusern nach Puppen schauen. Und der Mann, also so ist das, was sie halt immer wieder propagiert hat, ihr Mann, der Künstlergatte mit dem Blick für Ästhetik und Qualität, dann meinte die Puppen, die es jetzt in dem Zeitraum 1904, 1905 zu kaufen gab, nicht den Ansprüchen eines Kindes gerecht werden. Und hat das damit auch begründet mit dem Material und mit dem Erscheinungsbild der Puppe und hat dann letztendlich sie dazu, ich will jetzt nicht sagen genötigt, aber ihr im Prinzip den entscheidenden Impuls gegeben, sich mal mit dieser Thematik selbst zu beschäftigen. Und dann ist sie ins Kreative übergegangen und hat dann die Puppe oder eine Urform der Puppe einfach, heute würde man sagen, gebastelt. So wie Mamas ihren Kindern manchmal Puppen basteln oder gebastelt haben. Und das war so der Beginn der Puppe.
Ja, da kommt jetzt viel auch schon das Stichwort, ihr Mann, die schauspielerische Karriere, wie gesagt, stand ja am Beginn und das hat sich dann vor allen Dingen auch geändert mit dem Kennenlernen des 29 Jahre älteren Bildhauers Max Kruse, ja, das kann man tatsächlich für die Frau jetzt als in ihrer Biografie sagen, dass das sozusagen ein Wendepunkt dann auch war?
Das kann man schon so sagen, dass es ein Wendepunkt war in Ihrer Biografie. Ihre Biografie ist sowieso ganz spannend. Also da müssen wir auch noch mal ein bisschen zurückgehen in Ihre Kindheit. Vielleicht auch dahingehend, um mal versuchen, Erklärungsansätze zu finden, warum denn es ein 29 Jahre älterer Mann geworden ist. Und ihre Kindheit wurde beschrieben oder hat sie selbst beschrieben in ihrer Biografie, war eine sehr entbehrungsreiche Kindheit. Sie war Einzelkind gewesen, sie war ein uneheliches Kind gewesen. Wir sind ja jetzt im ausgehenden 19. Jahrhundert. Das war zur damaligen Zeit noch ein relativ gesellschaftlicher Affront gewesen, dass man als uneheliches Kind zur Welt gekommen ist. Also im Prinzip hat ihre Mutter ein außereheliches Verhältnis gehabt. Und dabei ist die Käthe Kruse entstanden, die ja damals noch Katharina Simon hieß. Und ihre Mutter war vom Beruf her Schneiderin und hat halt ein sehr schlichtes, entbehrungsreiches Leben geführt. Und die Tochter hat das gesehen, hat das auch gemerkt, hat auch gespürt, dass sie letztendlich nicht das große Wunschkind war, weil ja der Vater sich zu der Vaterrolle nicht bekannt hat, sondern es da viel Heimlichkeiten gab. Und sie sicherlich auch unter dieser Beziehung zu ihrem Vater, die recht emotionslos war, auch sehr gelitten hat. Und wenn man jetzt die Uhr wieder etwas vordreht und dann zu dem Zeitpunkt, wo sie dann den Max Kruse kennenlernt, der ja nun 29 Jahre älter ist und man fast die Vermutung hat, er übernimmt so eine Art Vaterrolle für sie, die sie ja viele Jahre vermisst hat, merkt man dann auch, dass die Beziehung halt etwas anders ist. Und das merkt man auch dahingehend, dass Max Kruse halt in der ersten Zeit wahnsinnig viel Einfluss auf ihr Leben nimmt. Sie sehr stark an die Hand nimmt und auch ihr zuredet, was gut und was nicht so gut für sie ist. Und man muss auch bedenken, sie ist relativ jung, sie ist 18, 19 Jahre alt und fügt sich dem Ganzen auch. Und der Wendepunkt setzt dann ein für sie, also dieser Wendepunkt, von der Theaterkarriere Abstand zu nehmen, als sie dann mit dem zweiten Kind schwanger ist. Also sie hat nach der Geburt des ersten Kindes mit Max Kruse, hat sie dann nochmal kurz zu ihrem Beruf als Schauspielerin zurückgefunden. Und als sie dann relativ unmittelbar danach mit dem zweiten Kind schwanger war, hat er dann interveniert, hat gesagt, dass die Karriere ist für sie nicht mehr tragbar und hat sie dann in dieses reformpädagogische oder lebensreformische Experiment geschickt und hat sie dann an den Monte Verita verfrachtet, kann man fast sagen, wo sie dann einige Jahre mit ihren zwei Kindern gelebt hat.
Die Kinder, wie ich vorhin schon sagte, die Gesundheitsaspekte waren ja letztendlich dann auch etwas, was sie nach Bad Kösen geführt hat, um einfach jetzt mal einen weiteren Sprung zu machen oder zurückzukommen an diesen
Ort. Genau, also um zurückzukommen, Bad Kösen ist es auf jeden Fall wieder ein Kind gewesen, was den Grund dafür gegeben hat, dass sie nach Bad Kösen gekommen ist. Das war ihre dritte Tochter, die an Keuchhusten litt. Und man sich für eine Inhalationstherapie hier in Bad Kösen entschieden hat, weil Bad Kösen in diesem Bereich sehr gut und sehr breit aufgestellt war. Und die Entscheidung für Bad Kösen fiel auch, weil Bad Kösen als Kurort dem Max Kruse bekannt war und weil sie auch in dem Moment, als dieser Keuchhusten auftrat bei der Tochter, relativ nahe bei Bad Kösen, nämlich in Thüringen, Urlaub machten. Und da war dann dieser Weg nach Bad Kösen relativ kurz, um schnell eine Lösung für dieses gesundheitliche Problem zu finden. Und in Bad Kösen ist sie dann aus verschiedenen Gründen geblieben. Die Gründe sind auf jeden Fall gewesen, dass sie einmal auch unter dem Druck stand, in eine serielle Produktion mit ihren Puppen zu gehen, weil sie bereits in ihren Heimatort Berlin schon eine Auftragslage hatte für Puppen und das noch in einem relativ schlichten, kleinen, privaten Umfeld gemeistert hat. Dann aber die Auftragslage so groß wurde, dass sie wirklich jetzt den Schritt in die Professionalität gehen musste. Und es ist natürlich ein Unterschied zwischen Bad Kösen und Berlin im Sinne von erstmal geeignete Gebäude zu finden und vielleicht auch Arbeitskräfte, die weniger Kosten, weil im ländlichen Raum das einfach nicht so stark ausgeprägt war mit den hohen Kosten für Arbeitnehmer.
weiß nicht, ob wir später nochmal dazu kommen, aber dann vielleicht an der Stelle die Frage, Sie sprechen gerade von den Arbeitskräften in der Spitze. Wie viele Arbeitskräfte hat denn sozusagen dann die Käthe Kruse in Bad Kösen?
Zu Höchstzeiten? Na, zu Höchstzeiten bewegen wir uns ungefähr so bei 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also natürlich ein höherer Prozentsatz an Mitarbeiterinnen, aber es gab auch Mitarbeiter, die in den verschiedenen Abteilungen, es waren ja etliche Abteilungen, dann gearbeitet haben.
Also ich denke auch damals schon für Bad Kösen durchaus ein Glücksfall, dass diese Ansiedlung, wie man sie heute sagt, ja, Gewerbeansiedlung oder...
Auf jeden Fall.
Und das kann man ja auch nachvollziehen noch, dass wenn man einen kleinen Spaziergang durch den Ort macht, dass man dann noch einzelne Hinweise an Häusern bekommt mit kleinen Täfelchen, wo eben zum Beispiel Produktionsstätten gewesen sind.
Genau, also die letzte und die größte Produktionsstätte, die ist eindeutig vermerkt mit einem Täfelchen. Das ist auch wirklich die Zeit, sage ich jetzt mal, der größten Expansion personell gesehen auch. Das ist auch das größte Gebäude und das andere Gebäude, das ist noch ein bisschen kleiner. Da merkt man halt, das waren noch so die Anfangsjahre, wo sie noch ein bisschen kleiner gearbeitet hat. Aber dann aufgrund der guten Auftragslage des Exportsgeschäfts hat sie dann sich vergrößern können und ist dann 1923 in die größere Produktionsstätte gezogen.
Und jetzt nochmal auf den Mann zurückzukommen, das war dann aber wirklich eigentlich ihr Bereich, wo sie reingewachsen ist oder wo sie... Ja, eigentlich als Naturtalent, oder? Denn die Ausbildung als Kauffrau oder so weiter hat sie ja nicht genossen, oder?
Die Finanzierung war ein bisschen ambivalent. Die lag mal bei ihr, die lag mal zum Teil bei ihm. Also da gibt es ganz ambivalenten Briefwechsel, wer mal wieder welches Geld wo reingesteckt hat und wer jetzt wieder Forderungen stellt, doch wieder eine Ausbezahlung zu haben, weil ja der Betrieb gerade gut läuft. Also das ist schwierig. Die finanzielle Geschichte für den Betrieb war immer ein bisschen schwierig gewesen und war auch immer Streitpunkt zwischen den Ehepaaren.
Was ja ein bisschen die Gegenwart durchaus vorkommt, dass man sagt, dass es beim Geld dann noch zumindest unterschiedliche Positionen gibt. Aber wenn sie es dann immer wieder geschafft haben, zusammenzufinden und vor allen Dingen, dass die Firma weiterlief, das war ja das Glück dann auch für Bad Kösen.
Das war das Glück für Bad Kösen, ja. Das Zusammenfinden war sicherlich immer ein bisschen schwierig. Das hat auch meistens immer auf Distanz geklappt. Aber es hat auf jeden Fall funktioniert, dass der Betrieb kontinuierlich von 1912 bis 1950 unter ihrer Regie hier gearbeitet
hat. Über zwei Weltkriege hinweg, muss man ja dazu auch noch sagen. Ja.
Und über Weltwirtschaftskrise und Inflation, das hat sie ja alles geschafft. Natürlich mit Abstrichen, das ist klar, mit Einbußen, Abstrichen. Auch mal mitunter Lohnkürzungen, Entlassungen und dergleichen. Aber der Grundstock des Betriebes war immer da und es gab immer eine kontinuierliche Produktion.
Lassen Sie uns jetzt nochmal von der Unternehmung und der Unternehmerin Käthe Kruse nochmal auf die Puppen zurückkommen. Sie haben ja vorhin gesagt, Sie unterscheiden direkt in Spielpuppen, weil es noch andere Puppen gibt.
Genau.
Das ist dann, glaube ich, dann auch im nächsten Abschnitt auch zu zeigen.
Genau. Da bewegen wir uns jetzt mal von der ersten Vitrine, der Spielpuppenvitrine, zu der nächsten Vitrine, die wir jetzt wirklich auf Sonderpuppen angelegt haben. Und dann sieht man auch schon die markanten Unterschiede. Also sie hat von Puppenstubenfiguren bis Schaufensterfiguren eine relativ breite Umsetzung in ihrer Puppengestaltung gehabt. Die kleinen Miniaturfiguren, also sprich die Puppenstubenfiguren, sind entstanden eigentlich als... sag ich mal, Weiterentwicklung der Soldatenminiaturfigürchen, die sie schon bewusst zu Beginn des Ersten Weltkrieges auf den Markt geworfen hat, hat sich da wie die komplette Spielzeugindustrie einfach den Zeitgeschmack und den äußeren Bedingungen angepasst und hat halt Kriegsspielzeug hergestellt. Ob das jetzt wirklich Spielzeug in dem Sinne war, so wie wir das heute wahrnehmen, sei... jetzt mal zu hinterfragen, weil das Konstrukt an sich sehr wertvoll war und auch für gängiges Spielverhalten halt schwierig. Also es konnte halt, hatte nicht so eine lange Lebensdauer, weil die im Inneren mit einem Drahtskelett versehen waren und wenn man dann doch etwas ruppiger mit diesen Figuren gespielt hat oder hätte, wären sie dann auch kaputt gegangen.
Vielleicht eher für das Kind im Manne?
Eventuell. Es gab ja auch relativ viel Spielzeug, was ja als Spielzeug gar nicht funktioniert hat, sondern eigentlich eher so Vitrinenware war. Wenn man dann gesagt hat, das holt man dann mal für 2 Stunden am Wochenende raus und man kann es sich mal vorsichtig vornehmen. Also das gab es ja auch. Also eher so in diesem Bereich. War es dann in der Praxis? War sicherlich in der Theorie nicht so unbedingt angedacht gewesen, aber in der Praxis hat es nicht anders funktioniert.
Von der Größenordnung, die ja jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen können, aber die Größe von diesen Soldatenfiguren?
Die liegen so bei 8 bis 10 Zentimeter. Die Puppenstubenfiguren, die sind dann ein bisschen größer, so bei 15, 16 bis 18 Zentimetern. Und dann gibt es noch so ganz verschiedene Unikate, die sie jetzt nur in einem einer ganz kleinen Stückzahl angeboten hat, wie dieses Bambino, was jetzt ein bisschen schwierig zu erklären ist. Das ist diese sitzende Figur. Das ist letztendlich eine Puppe für die Puppe. Also, dass man der normalen Spielpuppe auch ein Püppchen in die Hand geben kann. Also, das ist so weitergedacht, die nächste Ebene.
Ja, und in der Vitrine zu sehen ist dann quasi die größte Form der Puppen, die sie hervorgebracht hat. Ja, dann als
genau, dann sehen wir noch die Schaufensterpuppen. Das ist ein Zweig, den sie ab 1928 etabliert hat und auch sehr erfolgreich etabliert hat, weil diese Form von Schaufensterpuppen es vorher so nicht gab. Also erstmal im äußeren Erscheinungsbild sind die unheimlich lebensnah gestaltet. Das sieht man besonders noch auf Schwarz-Weiß-Fotografien, wenn sie neben echten Personen drapiert sind, wo man manchmal überhaupt nicht den Unterschied erkennt, wer ist jetzt die echte Person, wer ist die Puppe. Und sie auch ein ganz großes Augenmerk auf die Gestaltung und auf die Konstruktion der Puppe gelegt hat. Also die Puppen gibt es wirklich angepasst für die Bedürfnisse der großen Warenhäuser. Also sind die angelegt auf verschiedene Altersstufen, also da fangen wir fast schon mit Kleinkindern an, von einem Dreivierteljahr die Mode präsentieren können und wachsen dann mit den Kindern mit ins Jugendalter und gehen dann zu der Erwachsenenwelt über. Und dann gibt es verschiedene Größen, verschiedene Konfektionen und es gibt auch verschiedene Beweglichkeitsstufen innerhalb der Puppen, um wirklich ein sehr authentisches Schaufensterbild drapieren zu können.
Habe ich es richtig in Erinnerung, dass ich, also unbedächtig gelesen zu haben, dass direkt auch fürs KDW Puppen geliefert hat?
Für ganz viele Warenhäuser in Berlin, in München, in Frankfurt, da war sie in den großen Warenhäusern, war sie unterwegs gewesen und hat dort ausstaffiert.
Das ist, glaube ich, ein Aspekt, der vielleicht vielen nicht so unbedingt bekannt ist, aber der natürlich für die Zeit und vor allen Dingen auch für das Geschäft eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, wo es sicher auch natürlich deutlich aufwendiger ist, so eine Puppe dann.
Sie hat sie auch einen recht guten Absatzmarkt gehabt, weil sie relativ autark da auch in diesem Metier gearbeitet hat, die Schaufensterpuppen, und weil sie auch diesen Zweig sehr ernst genommen hat und selbst Broschüren herausgegeben hat, wie man mit den Puppen arbeitet, wie man die ankleidet, wie man die in Positionen bringt, und hat dann auch Kurse gegeben und war auch meist bei Großbestellungen dann direkt im Laden oder in dem Warenhaus mit vor Ort und hat dann die Puppen mit eingerichtet.
Also sie hat dann sozusagen anwendergerecht gedacht und gesagt, ja, das, also der Service gehört dazu, daran auch zu denken, dass diejenigen, die damit umgehen müssen, ne?
Ihr eigenes Interesse, dass das alles ordentlich und nach ihren Maßstäben verläuft.
Also in gewisser Maße Perfektionsgrad, den sie dann...
Genau, der Perfektionismus, die Puppen auch wirklich ins richtige Licht zu rücken, war bei ihr so stark ausgeprägt, dass sie selber Hand angelegt hat.
Es ist aber noch, sind ja auch noch Beispiele hier auf weißen Kissen gebettet für eine andere Profession, wo sie sich Gedanken gemacht hat, was sozusagen aus ihrem Puppen, aus ihrer Puppenproduktion heraus ja durchaus vielleicht naheliegend war. Für jetzt nicht für die Schaubildnerin oder ich weiß gar nicht, wie sie Dekorateurin, wie sie damals hießen, die Schaufensterpuppen ausgestattet haben, sondern für einen anderen Berufsstand.
Genau, da haben wir hier die Säuglingspflegepuppen, die sie auch von einem äußeren Impuls her gestaltet hat, entwickelt hat. Das ist direkt nach der Geburt ihres letzten Kindes passiert, dass sie herangetragen wurde, dass es halt in der Säuglingspflege ganz schwierig ist, den Umgang mit Kleinstkindern, mit Säuglingen zu lernen, dass die Puppen, die dort verwendet werden, halt überhaupt nicht das Gefühl vermitteln, wie man mit einem Kleinstkind, einem Säugling umgeht. Und da hat sie dann schon allein von ihren Anspruch an die Haptik der Puppe hat sie sich dann leiten lassen, so wie sie das bei allen Puppen gemacht hat. Die Haptik hat eine sehr starke Präsenz bei ihr gehabt und hat dann die Säuglingspflegepuppe entwickelt, die wirklich muss ja sagen, zur damaligen Zeit, bewegen wir uns in den Ende der 20er Jahre, ein Gewicht hatte von 2,5 bis 3 Kilogramm, weil die im Inneren mit Sandsäckchen oder Bleisäckchen beschwert war. Der Körper war aus Stoff gearbeitet, der Kopf war der schwerste Teil der Puppe, weil der aus einem zementähnlichen Stoff gegossen wurde, gefertigt wurde und somit halt auch diese Stützfunktion angelegt worden ist. Und die Puppe hatte auch für die Säuglingspflege direkt ein Bauchknöpfchen und ein Po-Loch, dass man halt auch das Fieber messen lernen konnte und dass man das Gefühl für den Säugling entwickeln konnte. Und mit dieser Säuglingspflegepuppe ist wirklich über Jahrzehnte geübt, gelernt worden, sind die Säuglingsschwestern angelernt worden. Und natürlich war diese Säuglingspflegepuppe aber nicht nur für diesen Berufszweig interessant, also jetzt von ihr direkt, sondern sie hat dann auch geschaut, welche Käuferschicht kann ich mir da noch erschließen und hat dann daraus eine Spielpuppe entwickelt, die unbeschwert war, aber die gleiche Größe hatte und halt auch dieses Säuglingsgefühl transportiert hat und hat das dann auch auf den ganz normalen Käufermarkt mit angeboten und die ist dann sozusagen die größte Spielpuppe gewesen, die man halt für sein Kind kaufen konnte.
Also dieses auch dann kindgerechte sozusagen, also für kindgerechte Spielen, aber eben so nahe wie möglich. Also zum Beispiel für die große Schwester, dass sie ihr eigenes kleines Geschwisterchen auch mal quasi üben kann, um es vielleicht dann später auch selber mal zu machen.
Nicht nur das Geschwisterchen, also es ist auch mit den Puppen, aber das ist auch dem damaligen Spielverhalten ein bisschen geschuldet, halt auch wirklich diese Mutterrolle auch mit eingeübt worden. Also wir bewegen uns in einer Zeit, wo es immer noch recht geschlechterspezifisches Spielzeug gab und es gab immer noch, das hat es auch noch lange gegeben, noch bis in die 70er, 80er Jahre zum Teil hinein, dass Babypuppen halt auch genutzt wurden, um einfach den Umgang mit einem Kleinkind, mit einem Säugling zu üben und dann so eine Vorbereitung, so eine, sage ich mal, unterschwellige Vorbereitung auf das Eventuelle, was da mal kommen mag.
Das würde ich auch nicht mal auf die 70er begrenzen. Das würde ich sagen, das haben wir ins aktuelle Jahrhundert durchaus gleich noch mitgenommen, oder?
Genau.
Also das, glaube ich, ist das, was ich so im Umfeld, im Alltag vielleicht beobachten kann, wenn es um Kinder geht. Aber eben das auch, also das, glaube ich, ist vielleicht eher nicht mehr das, wie früher, dass Jungs dafür vielleicht gescholten werden, wenn sie auch zur Puppe greifen und sich damit beschäftigen. Ja, vielleicht sagen Sie nochmal jetzt, wie es in der Timeline weitergeht oder wie wollen wir das? Ich hatte jetzt in die Richtung, also diese künstlerische Leitung als Marketingchefin, als Personalerin, durchsetzungsstarke Unternehmerin und Arbeitgeberin.
Wir müssen ja jetzt nicht konkret an den Vitrinen langlaufen.
Das sollen die dann auch vorbeikommen, sich angucken.
Ja. Genau. Also es ist auf jeden Fall so, dass es schwierig war, die zeitliche Verbindung zwischen den Ausstellungstafeln und den Vitrinen wirklich auf Augenhöhe zu gestalten. Das war halt schlecht möglich, weil wir ja im Prinzip erst 1912 hier ansetzen mit den Puppen, sie aber eine weitaus größere Vorgeschichte hat und die wir ja auch mit mitarbeiten mussten. Und die Zeit in Bad Kösen, die findet dann relativ ausführlich hier statt und dann gibt es ja recht gute Kontinuitäten in ihrer Produktion. Also man sieht, dass sie ein reges Exportgeschäft hat, man sieht, dass sie Absatzmärkte für sich erschlossen hat und dass die Verkäufe gut laufen. Und dann gibt es natürlich immer so Zäsuren in ihrer Tätigkeit und eine Zäsur wäre natürlich der Plagiatsstreit, der für sie eine sehr große Rolle gespielt hat, weil sie es mit sich und ihrem künstlerischen Anspruch überhaupt nicht vereinbaren konnte und ihrem Qualitätsanspruch vor allen Dingen, weil ja die Puppe für sie keine, sie war ja eine Charakterpuppe oder ist eine Charakterpuppe, sie ist ja keine Massenware, sie ist ja eine Puppe, die über einen längeren Zeitraum gereift ist, hergestellt wurde nach kunsthistorischen Vorbildern, also auch da war ihr Anspruch sehr hoch. Die Umsetzung der Puppe in Materialauswahl und in Gestaltung war von ihr, unterlag in einen sehr, sehr hohen Anspruch ihrerseits und deswegen konnte sie es überhaupt nicht nachvollziehen, dass es Firmen gibt, natürlich große Firmen, die auf diesen Zug aufsprangen und Plagiate hergestellt haben, also Puppen, die der Käthe Kruse im ersten Augenschein sehr ähnlich sind, aber wesentlich preiswerter waren in der Produktion und damit halt auch wesentlich preiswerter verkauft werden konnten. Und das war ja ein großer Dornenauge, weil sie diesen Qualitätsanspruch auf keinen Fall ad acta legen wollte und auch wollte, dass ihr Produkt, was sie ja über Jahre lang hat wachsen lassen und entwickelt hat und wo auch ihr Herzblut drin lag und letztendlich auch ihre eigene Existenz davon abhängig war, wollte sie sich nicht von großen Firmen, die ganz andere Voraussetzungen hatten in der Produktion, kaputt machen. Und deswegen ist sie da sehr aktiv geworden. Da gehen wir vielleicht in die Richtung. Und hat einen Prozess angestrebt, erstmal einen kleineren Prozess, der sich einer Firma hier direkt im Umland gewidmet hat, die im Prinzip auch auf diesen Nachahmungstrip waren und hat dann erstmal dort das Urteil erreicht, dass diese Produktion eingestellt werden musste. Und der große Prozess war dann wirklich gegen den Spielzeugriesen, die Firma Bing, eine sehr bekannte, weit exportierende, eigentlich weltweit umspannende Spielzeugfirma, die auch Käthe Kruse-Puppen oder sagen wir Puppen im Käthe Kruse-Stil hergestellt haben, und gegen die hat sie dann prozessiert und hat dann auch in letzter Instanz 1925 den Prozess gewonnen und hat somit sich den künstlerischen Markenschutz erstreiten können und konnte dann der Firma Bing sagen, dass die Produktion, oder es wurde gerichtlich gesagt, dass die Produktion dann eingestellt werden musste und oder dass auch zumindest diese Werbung im Stile von Käthe Kruse eingestellt werden musste. Und sie hatte damit jetzt zum ersten Mal in der Geschichte der Spielzeugherstellung sich diesen Markenschutz, dieses Urheberrecht, das künstlerische Urheberrecht zusichern lassen, und das war für die damalige Zeit einmalig gewesen und hat natürlich auch in der Spielzeugwelt für großes Aufsehen gesorgt.
Also hier sieht man in einer Vitrine tatsächlich auch eine, ja, in der Deutschen Spielwarenzeitung einen Abdruck einer Bekanntmachung, wo die endet: Wir warnen vor dem Ankauf und Vertrieb von Nachahmungen. Werkstätte der Käthe Kruse Puppen. Direkt als doch sehr deutlichen Hinweis, dass das unterlassen werden sollte. Und hier finden wir noch die Firmen Bing und Kramer. Sehe ich hier nochmal Kramer Puppen.
Kramer ist von der Zeitebene nicht ganz in diesem Jahr zu verorten. Das ist erst später. Also es zeigt einfach nur, dass Käthe Kruse als Puppengestalterin halt eine große Vorbildfunktion hatte, auch in späteren Jahren noch. Aber die Bing Auseinandersetzung, da war es ihr auch wirklich wichtig gewesen, deswegen hat sie diese Bekanntmachung auch rausgegeben, dass das öffentlich gemacht wurde, dass sie sich diesen Schutz hat erstreiten können, und das hat sie dann auch wirklich breit nach außen gestreut, diesen Erfolg, dass auch ihre Puppen zukünftig wirklich in der Wertschätzung waren, wie sie das gerne hätte. Und diese Vorbildfunktion ihrer Puppe, die hat noch lange, lange Zeit nachgehallt, sodass halt auch in den späten 1940er Jahren es wieder, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Nachahmungen gab, also Puppen, die der Käthe Kruse vom Aussehen her und auch von der vom Großteil der Stoffauswahl, Materialauswahl sehr ähnlich waren. Also wollten halt zeigen, dass das eine Tradition ist, dass Käthe Kruse diese Vorbildfunktion ja über viele Jahre, Jahrzehnte hatte.
Und mit dem Auseinanderhalten, was echte Käthe Kruse Puppe ist und wo sie herkommt, das ging ja dann bis in die DDR-Zeit. Das folgt ja hier auch. Also dieser Bereich, also Drittes Reich und dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg, die Nachkriegsjahre und bis hin dann zur Enteignung wird hier auch natürlich nicht ausgespart, weil das gehört meines Erachtens auch dazu, sich damit zu beschäftigen. Die Kinder von Käthe Kruse haben ja auch in ihrer Unternehmung mitgewirkt. Ich habe in Erinnerung, dass es aber durchaus Unterschiede gab, auch zwischen den Rollen, was die Söhne und was die Töchter machen durften, sollten, konnten.
Ja, das stimmt. Also wenn wir jetzt mal wir haben es mit Familienbetrieb überschrieben, diesen Exkurs in die Familie und in die Bedeutung ihrer Kinder und Zuweisung der einzelnen Rollen. Da gab es definitiv Unterschiede, das haben wir auch hier in der Ausstellung so ein bisschen verdeutlicht. Also wir haben die Kruse-Töchter und die Kruse-Söhne zusammengenommen. Man muss dazu sagen, Käthe Kruse hatte 7 Kinder, 3 Töchter und 4 Söhne. Sie hat alle Kinder in irgendeiner Form in dieses Leben mit der Puppe einbezogen. Also einmal in ihr Unternehmertum, in ihre Firma und einmal einfach um dieses ganze Drumherum, Marketing und alles, was dazugehört, Konstruktionshilfe. Und da hat sie jedem Kind eine gewisse Position zugedacht. Die sind zum Teil wahrscheinlich auch mit reingewachsen, aber es war von ihr auch immer sehr stark geleitet. Und die Töchter, die waren wirklich so als helfende Hand in ihrem Betrieb mit tätig. Vor allen Dingen die zweitgeborene Tochter, die Sophie, die lange, lange Zeit im Prinzip ihre Stellvertreterin war, ihre rechte Hand und dann halt die künstlerische Leitung innerhalb der Firma hier in Bad Kösen übernommen hat und aber sehr stark auch im künstlerischen Bereich tätig war, indem sie den Großteil der Büsten für die Schaufensterpuppen modelliert hat. Also sie hat die Köpfe vormodelliert, die dann in die Produktion gegangen sind. Also die Töchter hatten auch ein relativ großes Talent, ähnlich wie Käthe Kruse und vor allen Dingen wie Max Kruse in der Modellierung, in der bildhauerischen Tätigkeit. Und auch die dritte Tochter, die Johanna, hat dann sich diesem Metier gewidmet in Modellierung der Schaufensterpuppenköpfe und hat aber auch im Unternehmen insofern geholfen, dass sie in einen Zweigbetrieb damals in Kriegszeiten geleitet hat, im heutigen Tschechien, und halt Materialien zugeliefert hat. Und dann letztendlich die Tochter war, die dann ab 1962 bis 1990 die Firma dann geleitet hat. Die Söhne, die waren auch eingebunden, aber ein bisschen anders, mehr so im technischen Bereich eingebunden. Die waren zum Teil für die Konstruktion der Schaufensterfiguren mitverantwortlich. Und haben aber auch besonders der eine Sohn, der Joachim, sehr stark im Marketing gearbeitet. Er war Fotograf und Dekorateur gewesen, hat sich sehr stark dem Schaufensterfigurenzweig gewidmet, hat die Figuren positioniert, angezogen, drapiert und fotografiert und das dann halt im Marketingbereich in Katalogen und Werbeblättern veröffentlicht. Und der Friedebald, das war so der einzige Sohn, der sich so ein bisschen rausgenommen hat. Der hat in dem Unternehmen keinen aktiven Beitrag gehabt, ist aber natürlich, wie alle Kinder auch, in den Genuss gekommen, für die Puppen ständig werben zu müssen. Also indem man die Puppen auf Werbefotos mit ihm drapiert hat oder schon von Kleinkindsalter her hat man den Kindern einfach eine Puppe in die Hand gedrückt und hat dann Fotos gemacht und hat das dann vermarktet. Also da war sie sehr rigoros, indem sie ihre Kinder da eingebunden hat.
Ich lese aber hier, alle vier Söhne legten das Abitur ab. Die Töchter haben auch schulische Ausbildung?
Die haben eine schulische Ausbildung, aber keine weiterführende Ausbildung. Die sind dann sofort mit ins Unternehmen eingegliedert worden, in Anführungsstrichen. Die Söhne haben alle ein Abitur abgelegt und haben zumindest das Studium angefangen, aber einen Großteil auch das Studium abgeschlossen. Das war wurde den Töchtern vorenthalten.
Aber das war das, was ich auch vorhin meinte mit dem, also sicher von den Begabungen her, aber eben auch den Unterschied zu machen.
Weil sie es anders wahrscheinlich auch nicht vorgelebt bekommen hat und anders selbst auch nicht erlebt hat, dass die Söhne einfach die besseren Perspektiven hat, was natürlich total paradox ist, weil sie ja als Unternehmerin was das ganze Gegenteil repräsentiert, aber sie hat da wirklich ihre Töchter so ein bisschen an sich gebunden und hat wirklich geschaut, dass sie eine helfende Hand ihr in der Firma mitgeben und hat durch diesen, vielleicht war das auch nicht immer bewusst gewesen, aber durch diese Bindung an die Firma und sicherlich auch diesen Druck, den sie da ausgeübt hat, hat sie halt den Töchtern auch ziemlich den Weg verstellt und die haben sich erst relativ spät von ihr emanzipiert und haben dann wirklich im Erwachsenenalter nochmal Projekten gewidmet oder Weiterbildungen gewidmet, die sie hätten vor Jahren schon machen wollen, aber halt nicht durften.
Das ist gehört ja auch zur Person, dass man sagen muss, also gerade wie Sie gesagt haben, erstaunlicherweise hat sie es anders gemacht und aber ihre Töchter diesen Weg nicht von vornherein eingeräumt. Ja, das war nämlich auch etwas, was mich hat aufhorchen lassen.
Das ist auf jeden Fall bei ihr. Sie ist in ihrem Charakter und auch so in ihrem Auftreten und ist sie recht ambivalent auch gewesen. Also sie hat viele Sachen gemacht, was eigentlich gar nicht so ihrem Typ entsprochen hat. Und das ist halt manchmal schwierig, aber das macht die Person halt auch so spannend, das zu hinterfragen, warum war das so. Aber da müsste man fast eine Psychologisierung der Person an sich durchführen.
Ja, aber das ist also das, was ich auch wirklich, was mich sehr, sehr gefreut hat, als ich die Ausstellung, die neue Deuer-Ausstellung das erste Mal gesehen habe, dass es eben doch ganz stark um die Person auch geht, mit ihren Kindern, den echten und den Puppenkindern. Vielleicht kommen wir da nochmal jetzt dahingehend zurück, dass wir sagen, ja, wie endete denn die Zeit hier in Bad Kösen und wann mit der Puppenherstellung hier?
Das können wir gern machen. Ich wollte jetzt noch kurz fragen, ob wir noch in den Bereich Marketing noch mal kurz zurückkehren wollen, weil das wäre jetzt im Prinzip so diese Vitrine. Also das ganz Spannende bei ihr ist wirklich, dass sie unheimlich viel Aufwand betrieben hat für das Marketing. Unterstützt auch durch mindestens zwei ihrer Söhne, die ihr dabei geholfen haben in der Umsetzung. Auch ihre Töchter haben ihr zum Teil geholfen, indem sie halt Texte oder Reime für bestimmte Produkte, Ausstellungskataloge oder manchmal auch Kinderbücher geschrieben haben. Aber das war ihr wirklich wichtig. Also sie hat diese Form der Präsenz sehr gesucht. Das Marketing hat sie sehr stark ausgebaut gehabt, auch sehr breit gefächert. Und es ist ja nicht nur auf diese die Druckware beschränkt, sondern das Marketing war ja auch zu sehen, indem sie regelmäßig Messenbeteiligung hatte. Also sie ist regelmäßig auf Messen aufgetreten, hat da ihre Puppen angepriesen, hat dort die Gespräche gesucht zu der Käuferschicht. Sie hat auch an Spielzeugausstellungen teilgenommen, ist da zum Teil auch relativ hoch dotiert worden, also ausgezeichnet worden, und hat das Marketing auch in Richtung Marktforschung getrieben, indem sie Preisausschreiben gemacht hatte, wo sie Kinder gefragt hat, was ist denn eure Lieblingspuppe, warum ist das eure Lieblingspuppe? Und daran konnte sie dann halt schauen, was sind die Bedürfnisse des Kindes, sind sie jetzt eher an einer Puppe interessiert, die echt Haar hat, weil man das noch extra frisieren kann. Und so hat sie dann so ein bisschen geschaut, wo ist da gerade so der Impuls der Zeit, wo kann sie da ansetzen? Und dann natürlich wahnsinnig viele Flachware, Kataloge, Broschüren, Postkarten, Bücher, da ist eine ganz große Bandbreite entstanden, und das ist was ihr sehr wichtig war und was sie auch unheimlich forciert hat und was ihr sicherlich auch zu diesem Erfolg verholfen hat.
Wir müssen nochmal betonen an der Stelle, ohne kaufmännische Ausbildung oder Marketing.
Genau, ihre Söhne hatten aber eine Ausbildung zum Fotografen und Dekorateur, die haben sie da unterstützt und haben dann sie auch da ein bisschen mitgeleitet. Die hat sich da auch relativ viel sagen lassen. Und ansonsten hat sie alles relativ intuitiv gemacht und hatte aber halt ein gutes Händchen dafür.
Genau, sie war erfolgreich, Erfolg gab ihr recht. Und ja, wie gesagt, die Firmenzeit geht ja weiter, aber sie endet hier in Bad Kösen.
Wann? Die aktive Zeit von ihr endet hier in Bad Kösen 1950. Ungewollt, muss man dazu sagen, weil Bad Kösen ja nach der Aufteilung sowjetische Besatzungszone wurde. Die erste Schwierigkeit darin bestand, dass die sowjetische Besatzungszone oder in der sowjetischen Besatzungszone es unheimliche Materialknappheit gab. Also die Herstellung der Puppen waren unter diesen Umständen nur noch schwierig zu erfüllen. Man sieht das dann auch an diversen Briefwechseln, wo sie gebeten wird, eine Käthe-Kruse-Puppe bitte herzustellen, und sie dann sagt, ja, aber nur, wenn sie mir das und das und das zuschicken, dann kann ich das machen. Also da ist erkennbar, dass das ganz schwierig ist. Und sie hat das Problem erkannt und hat dann ihre Fühler ausgestreckt in die britische und in die amerikanische Besatzungszone, hat da zwei ihrer Söhne losgeschickt, die dann Zweigbetriebe aufgemacht haben, weil sie gemerkt hat, dass dort die Umsetzung der Puppen jetzt nur vom Material her besser war. Was natürlich schwieriger war, es war ja in Ansicht diese Produktionsstätte nicht da, die es hier in Bad Kösen gab und die über Jahrzehnte aufgebaut war. Mit einem Pool an Mitarbeitern, mit einem Pool an Geräten und Maschinen, das war dort nicht so möglich gewesen, deswegen hat sie da das Sortiment auch relativ begrenzt gehalten, aber sie wollte mal schauen, wo da die Reise hingeht, wie die Perspektive aussieht, und hat dann sehr bald gemerkt, dass es dort besser laufen wird als hier in Bad Kösen. Und dann in Bad Kösen kam ja noch erschwerend hinzu, dass ja die Umstrukturierung des ganzen Wirtschaftssektors stattgefunden hat und sie letztendlich vor einer Zwangsenteignung stand, weil ja alles in volkseigene Betriebe umgewandelt worden sind und das ja meistens mit einem ganz bitteren Beigeschmack, nämlich nicht jemanden freiwillig dazu zu überreden, die Firma irgendwie abzugeben, sondern man hat das ja dann wirklich mit zum Teil perfiden Methoden vorangetrieben und vor allen Dingen mit diesem großen Schlagwort Steuerhinterziehung. Und da war sie auch betroffen und ist da angemahnt worden. Und es ging dann so weit, dass ihr dann im Prinzip auch eine Strafe in Aussicht gestellt worden ist. Und das war dann für sie einfach hier nicht mehr tragbar. Und dann musste sie Bad Kösen verlassen und hat es dann relativ schnell und ohne großes Aufsehen gemacht, hat noch einen Teil ihrer Belegschaft mitgenommen, der sich dafür bereit erklärt hat, einen Neuanfang zu wagen in den westdeutschen Besatzungszonen und hat dann Bad Kösen 1950 verlassen.
Wohin ist sie dann?
Sie ist dann nach Donauwörth gegangen. Also es gab zwei Zweigbetriebe, einmal in Bad Pyrmont und einmal in Donauwörth und sie hat sich dann für Donauwörth entschieden und die Zweigbetriebe sind dann auch zusammengelegt worden und hatten dann ihr neues Zuhause in Donauwörth. Und da ist dann die Puppenproduktion, lief dann weiter und ist ja im Prinzip heute noch, aber unter einer ganz anderen Firmierung noch aktiv.
Mhm. Trotzdem haben Sie hier noch in der letzten der großen Vitrinen VEB-Puppen ausgestellt. Das muss ja dann danach gewesen sein.
Das ist richtig. Die Puppenproduktion ist ja nicht eingestellt worden. Man hat ja gemerkt, dass es doch ein lukratives Geschäft ist und hat die Puppenproduktion ab 1950 noch treuhänderisch weitergeleitet und hat dann 1952 in den volkseigenen Betrieb umgestellt. Und dort sind die Puppen auch noch hergestellt worden. Allerdings in einem kleineren Sortiment. Es gab dann nur noch drei Puppentypen, die hergestellt worden sind. Und diese wurden dann bis 1964 hier noch in der alten Produktionsstätte hergestellt worden und auch exportiert worden in die sozialistischen Bruderländer und hier in der damaligen DDR vertrieben wurden.
Und wie wurden dann aber diese Puppen markiert? Weil wir sprechen ja von der Marke Kruse Puppen.
Genau, also die durften nicht unter den Namen Käthe Kruse laufen. Die sind umbenannt worden in Kösener Künstlerpuppen und sind auch dementsprechend unten, was sie ja auch gemacht hatte, unter der Fußsohle gemarkt worden. Sie hatte ja immer den Schriftzug Käthe Kruse und jetzt hatte man den Stempel halt des VEB Rat des Kreises Naumburg, also im Prinzip der Ort, wo es hergestellt wurde. Und im Marketingbereich sind die aber unter Kösener Künstlerpuppen gelaufen.
Und das lief dann wie lange noch?
Die Herstellung bis 1964 und noch Reparaturarbeiten bis 1967. Und die Einstellung erfolgte aus mehreren Gründen. Einmal war es so gewesen, dass die Puppen in ihrer Herstellung. Man hat ja noch mit dem ziemlich gleichen Material gearbeitet. Man hatte hier noch die kompletten Voraussetzungen mit den Maschinen, mit den Personen und das Know-how war noch da gewesen und hat dann wirklich die Puppen noch relativ nah am Vorbild herstellen können, auch in der Qualität so herstellen konnten. Und das bedeutet aber trotzdem, dass sie in einem höheren Preissegment angelegt waren. Und das war halt schwierig für den hiesigen Markt und auch für den Markt im sozialistischen Ausland, sehr preisintensive Puppen abzunehmen. Und eigentlich wären die Puppen ein sehr gutes Export ins kapitalistische Ausland gewesen. Also da hätte man das gut vertreiben können. Aber da war natürlich Käthe Kruse und hat ihren eigenen Markt aufgebaut. Und da sie sich ja den Urheberschutz erstritten hat, konnte sie gerichtlich da intervenieren und konnte sagen, so funktioniert das nicht. Hier ist kein Absatzmarkt für euch und dementsprechend musste man dann darauf verzichten und hat dann halt gemerkt, die Produktionskosten halt so hoch sind, dass man dann einfach keine Absatzmärkte mehr oder lukrative Absatzmärkte und man halt keine Gewinnspanne mehr hatte. Und dementsprechend sind dann die Puppen eingestellt worden und man hat sich dann auf einen neuen Spielzeugsektor, einen Spielzeugzweig besonnen und hat dann halt umgewandelt die Spielzeugproduktion hier in Bad Kösen in Plüschtierproduktion.
Was man aber durchaus nochmal sagen kann, also das war tatsächlich auch eine Form von Wirtschaften, auch im Sozialismus wurde geguckt auf Materialkosten, auf die Gewinnspanne und so weiter, um zu entscheiden, ob das so weitergehen kann. Und deshalb auch der Switch, und das ist sozusagen auch der letzte Bereich unserem kleinen Rundgang hier, wo es dann tatsächlich auch neue Formen dann hier in Bad Kösen oder anderes Spielzeug hergestellt wurde, richtig?
Richtig. Wir haben jetzt nur einen ganz kleinen Exkurs in diese Plüschtierherstellung geleistet, weil wir ja in der Tradition von Käthe Kruse bleiben wollten und gesagt haben, wirklich 1964 ist eigentlich so der letzte Faden gekappt worden, der Bad Kösen noch mit Käthe Kruse in irgendeine Verbindung bringt. Und deswegen haben wir aber trotzdem mal geschaut über den Tellerrand, was danach passiert ist. Und da ist dann halt relativ erfolgreich auch qualitätsbewusst Plüschtiere hergestellt worden in den verschiedensten Facetten, also verschiedenste Tiere, auch verschiedene Ausführungen von normalen Stofftieren über Handpuppen bis zu Schlenkerpuppen. Lange Zeit halt auch in Anbindung an die Hochschule für Formgestaltung Burg-Giebichenstein. Da hat man dann mit drüber geschaut, hat dann halt auch Designer mit verpflichtet, die dann die Produktpalette entworfen haben und dann ist es dann hier vor Ort umgesetzt worden. Und diese Tradition ist dann wirklich über Jahrzehnte und ist ja heute noch als Kösener Plüschtiere heute ja noch vorhanden im Ort.
Genau, wie nennt sich Kösener?
Kösener Spielzeugmanufaktur.
Also das ist, glaube ich, etwas, was dann den, also wenn Familien oder auch Großeltern mit ihren Kindern hierher kommen, dann sicher passieren wird, dass am Ende gerade der Ausstellung dann noch tatsächlich gesagt wird, ach, sowas hatten wir auch vom Kindergarten oder das habe ich da und dort gesehen. Und
Ich denke, es wird zukünftig ein bisschen eine Zeitverschiebung stattfinden. Also vorher gab es immer diesen Aha-Effekt bei den Puppen. Die hatten wir noch, mit denen habe ich noch gespielt. Aber das ist eine Generation, die jetzt immer älter wird und die es irgendwann nicht mehr geben wird. Und man sieht ja auch an der Einstellung der Produktion 1964, das ist auch schon ein wahnsinniger Zeitraum, da rückt dann halt nicht mehr so viel nach. Während dann bei der Plüschtierproduktion dann wir in stärker an der Gegenwart arbeiten können und dementsprechend dann wahrscheinlich hier der Aha-Effekt eintreten wird. Ach ja, mit diesem Plüschtier habe ich auch gespielt und den Bären hatte ich ja auch als Kuscheltier. Das merkt man schon, dass das sich vermutlich verändern wird.
Ich bin ja im Baujahr 67, da war ja die Produktion, was die Puppen angeht, ja eingestellt. Aber wie gesagt, diesen einen Plüsch-Eisbären, den hatte ich bei mir in die Zuckertüte gesteckt, der guckte mit dem Kopf raus. Das erinnert mich dann jetzt auch immer daran und den habe ich auch bis heute noch. Also das kennt man ja, wenn dann so Lieblingstiere oder Lieblingspuppen sind, dass die tatsächlich lange aufbewahrt sind, ja. Wenn man den Bezug hat.
Wir sparen aber nicht die Zeit nach 1950 aus, also die Puppenproduktion, die dann in Donauwörth hergestellt, Puppenproduktion, die dann in Donauwörth lief, sondern machen dann auch nochmal einen kurzen Exkurs in den Bereich und zeigen mal, wie die Puppen sich in Donauwörth entwickelt haben, weil es da auch eine Entwicklung gab in der Puppenform, vor allen Dingen auch in der Materialauswahl, die sich sehr stark verändert und schauen dann im Prinzip in der Donauwörther Zeit, wie sich dann der Lebensabend von Käthe Kruse gestaltet und wo dann die Reise mit der Firma hingeht. Das ist dann so der Abschluss der Puppenproduktion und dann kommt der Exkurs, der dann in Richtung Plüschtierproduktion in Bad Kösen geht.
Ich möchte einen ganz kurzen Hinweis noch machen, dass es jetzt auch in Uelzen in Niedersachsen den 46. Frauenort gibt, der sich auch einer Unternehmerin widmet, nämlich der Henriette Präsent. Die hat 100 Jahre, war 100 Jahre zuvor Inhaberin und Leiterin eines Landhandelsunternehmens. Also wir haben schon jetzt sozusagen Zuwachs bei den Frauenorten in den verschiedenen Schwesterprojekten, die sich eben nicht nur Künstlerinnen und Erzieherinnen und so weiter, sondern eben auch dieser unternehmerischen Fraktion widmen. Das würde ich gerne einfach an der Stelle noch ergänzen. Ja, vielen lieben Dank für die gelungene neue Dauerausstellung vor allen Dingen zu dieser bemerkenswerten Frau und auch ihrem beruflichen Lebenswerk. Es ist wunderbar, dass das jetzt auch wirklich barrierearm zugänglich ist, denke ich. Das ist dann nochmal etwas, was den Besucherkreis natürlich deutlich erschließen kann. Und ganz herzlichen Dank natürlich auch für Ihre fachkundige und auch kurzweilige Führung durch diese Ausstellung. Und wie gesagt, Sie haben jetzt ja nur
hören können, worum es geht, was hier dargestellt ist, aber auch das dahinter, was hinter dieser Frauenortetafel steckt. Deshalb kann ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nur sehr ans Herz legen, kommen Sie unbedingt vorbei, besuchen Sie die Kurstadt Bad Kösen, tun Sie etwas für Leib und Seele und für Allgemeinbildung oder auch das Kind in Ihnen. Die ganz Aktiven von Ihnen steuern die Saalestadt vielleicht auch via Boot oder auf Fahrrad an, sodass Sie die schöne Saale-Unstrut-Region dann auch entschleunigt genießen können. Also wie gesagt, herzlichen Dank an Sie, liebe Frau Gerdt, und vor allen Dingen willkommen in Bad Kösen. Da wünschen wir doch sehr, sehr viele BesucherInnen.
Vielen Dank.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.